Mein Thema heute Morgen lautet: Gott begegnet jedem Menschen in Jesus. Weißt du, Gott begegnet jedem Menschen in Jesus und Jesus möchte uns unbedingt begegnen in unserem Leben. Die Frage ist aber, warum? Und die wichtigste Beziehung, die ein Mensch haben kann, die wichtigste Beziehung, die du haben solltest, haben musst, ist die Beziehung zu Jesus Christus. Zuerst Jesus und dann alles andere in deinem Leben. Jetzt sagst du, naja, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Dann bist du herzlich willkommen, wenn du es heute zum ersten Mal hörst. Warum ist Jesus, sage ich mal, warum ist es so wichtig, dass wir eine Begegnung mit Jesus haben und dass Gott uns begegnen kann in unserem Leben? Warum ist es so wichtig? Jesus sagt im Johannes 14, Vers 6, im Neuen Testament schreibt Johannes, er sagt dort, Jesus sagt selber, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Du kannst nur durch Jesus zu Gott kommen. Ja, nur durch Jesus kannst du zum Papa kommen. Er ist es, der dir den Weg zeigen möchte. Und er hat den Weg dafür bereits freigemacht, nämlich für über 2000 Jahren. Aber diesen Weg gehen, diese Schritte tun, das musst du ganz persönlich. Und das sagt die Bibel ganz klar. Und das ist so wichtig, was die Bibel sagt. Das Zweite ist, ich habe mal nachgeschaut, es gibt zurzeit so 2,26 Milliarden Christen auf dieser Erde. Und ich kann mir vorstellen, dass sie nicht einfach alle irren können. Und es gibt so viele, die es bezeugen können, dass sie sagen, ich habe Frieden mit Gott bekommen. Ich weiß, dass mir vergeben worden ist. Ich weiß, dass er real ist. Ich weiß, wenn ich sterbe, hey, dann gehe ich nach Hause zu meinem Vater in den Himmel. Und viele wissen auch, er meint es nur gut mit mir. Aber das Ding ist auch so, wenn Jesus oder wenn Gott, sage ich mal, der Herr über unser Leben wird und wir ihm unser Herz, unser Leben anvertrauen, hey, dann heißt es nicht, dass es immer nur einfach ist. Auch ich als Christ habe meine Herausforderungen. Auch ich als Christ habe meine Schwierigkeiten. Aber ich habe seit über 20 Jahren jemanden, der mich an die Hand genommen hat, der sogar in mir wohnt und der mir hilft, wirklich Dinge zu überwinden, durch Schwierigkeiten durchzugehen. Das ist der Heilige Geist unter anderem. Und es ist so, wenn der Mensch sich zu Gott hinwendet, von ganzem Herzen, das ist jetzt ein bisschen basic heute Morgen am Anfang, dann ist es so, dass der Heilige Geist Einzug hält. Ja, er kommt in das Herz des Menschen hinein, er kommt in unseren Geist, er macht unseren Geist lebendig, wenn du von ganzem Herzen umkehrst, wenn du von ganzem Herzen Buße tust, dieses alte Wort. Hey, dann passiert Folgendes, und das nennt die Bibel diese biblische Wiedergeburt. Jesus sagt das ganz klar, er sagt zu einem Mann, zu einem Pharisäer, zu einem Schriftgelehrten im Johannes 3, Nikodemus hieß dieser Mann. Er kommt zu Jesus und sagt, Jesus, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Und Nikodemus sagt, wie geht das denn? Ich kann ihn nochmal zurück zu meiner Mama in den Bauch und dann nochmal wieder rauskommen. Und Jesus sagt im Johannes 3, Vers 5, da heißt es, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, sagt Jesus zu Nikodemus, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. So, Gott gibt uns seinen Heiligen Geist. Und diese nicht vorhandene Verbindung wird wiederhergestellt. Weißt du, Gottes sehnlichster Wunsch ist es von Anfang an, eine lebendige Beziehung mit dir, mit den Menschen zu haben. Das Problem ist aber, dass vor vielen, vielen tausenden von Jahren der Mensch gesagt hat, nein Gott, ich mache mein eigenes Ding. Nein Gott, ich vertraue nicht dir, sondern ich vertraue dem, was ich denke. Und somit verlor der Mensch die Verbindung zu Gott. Somit verlor der Mensch den schönsten Platz auf dieser Erde. Er musste ihn verlassen. Von dem Moment an, die Bibel sagt, das war der Sündenfall oder nennt es den Sündenfall, in dem Moment an war es so, dass der Mensch gestorben ist. Er hatte kein ewiges Leben mehr. Von dem Moment an war der Mensch für ewig getrennt von Gott, auch nach seinem Tod. Und das bleibt einfach so. Und es ist bis heute so. Und das Problem ist einfach, nur solange du lebst, nur solange wir leben, haben wir die Möglichkeit, durch Jesus zu Gott zurückzukommen. Wenn du einmal gestorben bist, keine Chance mehr, sagt die Bibel klar. Und ja, das, wie gesagt, sagt das Wort Gottes. Jesus ist übrigens der Einzige und er wird auch der Einzige bleiben, der das von sich und seinem Vater so behaupten kann. Allein deshalb, weil die Auferstehung Jesu so sicher dokumentiert und bewiesen ist, wie kein anderes Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Ja, wir wissen einfach von der Bibel, wir sehen das in unserem eigenen Leben, wenn wir Jesus kennen, dass Jesus den Tod und Satan und die Krankheit und den Fluch besiegt hat. Ja, alle anderen vor und nach Jesus bis heute, alle anderen Propheten, sie sind vielleicht heilige Leute, vielleicht sind sie besondere Männer oder Frauen, aber in Gottes Augen sind sie genauso sterblich wie ich und wie du. Und in seinen Augen, ja, haben wir alle letztendlich die Herrlichkeit Gottes verloren. Paulus sagt das im Römer 3, 23. Er sagt, denn alle Menschen, alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Wie kann Paulus das sagen? Paulus sagt, alle Menschen haben gesündigt. Alle. Also ich denke einmal, dass das auf jeden Fall ihm der Geist Gottes damals gezeigt hat. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, brauchst du nur in dein eigenes Leben schauen, egal ob du Gott kennst oder nicht. Ja, das schauen wir uns gleich mal an. Er sagt, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Alle. Und wenn die Bibel sagt, alle, hey, dann meint die Bibel auch alle. Dann ist keiner ausgeschlossen. Alle von uns haben schon mal gelogen. Vielleicht sagst du, nee, ich habe noch nie gelogen. Alle von uns haben schon mal etwas geklaut. Nein, also ich habe noch nichts geklaut. Doch, vielleicht habe ich meinen Kugelschreiber von der Arbeit mitgehen lassen. Das ist Diebstahl. Alle haben schon mal Hass in ihrem Herzen gehabt. Und sagst du, naja. Und Jesus sagt sogar weiter, wenn du in deinem Herzen jemanden hast, dann hast du ihn getötet. Wenn du jemanden von abgrundtief hast, hast du ihn in deinem Herzen getötet. Und kein Mörder kommt in den Himmel. Das heißt, ich habe jemanden noch nie umgebracht, aber in meinem Herzen habe ich vielleicht schon Menschen gehasst. Ich war schon egoistisch. Vielleicht warst du auch schon mal egoistisch, ich weiß nicht. Aber das ist das, was Paulus hier sagt, alle Menschen. Und jedes noch so kleine süße Baby ist egoistisch. Ja? Wir werden geboren als Baby und ich denke mal so, ein Säugling ist an sich absolut egoistisch. Na sicher ist das ein Lebenserhaltungstrieb in dem Kind. Ne? Also ein Baby hat einen Lebenserhaltungstrieb natürlich. Aber ab einem gewissen Alter, so ab 2, 3 Jahren, das haben wir bei unseren eigenen Kids erlebt, wahrscheinlich hat das meine Mom auch bei mir erlebt, so ab 2, 3 Jahren können Kinder richtig trotzig werden, so richtig biestig, sage ich mal. Ja? Die Mama sagt nein und das Kind sagt und fängt an zu heulen oder zu weinen. Das Kind sagt durch sein Weinen, durch sein Toben und Schreien, sagt es letztendlich ja, ich will aber, obwohl die Mama oder der Papa gesagt hat nein. Ein Kleinkind ab einem gewissen Alter denkt eigentlich nur an sich. Mama, ich habe Hunger, Mama, ich will was trinken, jetzt will ich schlafen, jetzt ist mir langweilig, jetzt ist meine Windel voll, jetzt will ich das, jetzt will ich jenes, jetzt brauche ich das. Und was passiert dann? Da fängt das Kind an zu schreien, Papa, mach bitte eine Show. Und der Papa macht eine Show. Und was für eine Show? Er setzt alles daran, damit es dem Kind wieder gut geht. Und wie es dem Papa und der Mama dabei ergeht, ist doch dem Kind völlig wurscht, völlig egal. Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? Aber es ist doch so. Es gibt diesen Spruch, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne uns vier. Und das ist so das, was wir Menschen haben. Hauptsache, mir geht's gut. Ich weiß, ich überziehe vielleicht ein bisschen extrem, aber alle von uns haben das in sich, diesen Egoismus. Wir alle haben gesündigt. Wir alle sind, das was Paulus hier sagt, wir alle sind getrennt von Gott. Auch der Papst, selbstverständlich, auch der Papst. Selbst der heiligste Mensch, den du dir vorstellen kannst. Und selbst jedes kleine süße Baby wird letztendlich durch den Sündenfall wieder in Sünde geboren und braucht Erlösung. Alle haben gesündigt, alle gehen verloren. Ab einem gewissen Alter, sag ich. Ich glaube nicht, dass Gott kleine Babys verloren gehen lässt. Aber es gibt einen Moment, wo du frei entscheiden kannst, wo du genau weißt, das, was ich jetzt sage, das, was ich jetzt mache, ist richtig oder es ist falsch. Dein Gewissen sagt dir ganz klar, was Sache ist. So, die Frage ist einfach die, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und er sagt, ich bin der einzige Weg zu Gott, ich bin die einzige Chance, dann ist die Frage, und die musst du dir heute Morgen stellen, wenn du Gott noch nicht kennst vielleicht, warum hast du diese Chance bisher nicht ergriffen? Oder warum ergreifst du diese einzige Chance nicht in deinem Leben? Woran liegt es? Weißt du, ich habe hier was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt hier. Das habe ich bei Rosi, liegt das im Auto. Bei mir im Auto liegt so ein Ding noch nicht. Stell dir vor, du fährst auf der A1 hier in Bremen und mit deinem Auto und auf einmal kommst du von der A1-Brücke von der Fahrbahn ab, durchbrichst die Leitplanke und dann schießt du auf die Weser zu. Da hast du vielleicht noch 1-2 Sekunden und schlägst auf dem Wasser auf mit dem Auto. Die meisten sagen, ja, kein Problem, Andreas, ich mache die Tür auf, Fenster runter, ich springe raus. Kannst du vergessen, weil du bist so geschockt, du bist so am Lenkrad festgeklemmt, du bist angeschnallt, du kommst in dem Moment nicht aus dem Auto. Das heißt, du schlägst auf und dann dümpelt das Auto auf dem Wasser. Und was sollte man nicht machen? Nicht die Tür gleich aufmachen, nicht das Fenster aufmachen, weil das Wasser, die Luft im Auto, ne? Und dann geht das Auto langsam unter. So. Und dann habe ich in meinem Auto hier, ja, was ist das? Ich habe diesen Nothammer, überall bei der BSAG hängen die in den Bahnen oder bei der Deutschen Bahn in den Zügen. So ein Ding sollte man bei sich haben. Ich habe diesen Nothammer und dieser Nothammer ist die einzige Chance, aus diesem Auto, aus diesem sinkenden Auto, aus dem sicheren Tod rauszukommen. Was mache ich also? Das Auto sinkt, das Wasser kommt über das Auto, es wird dunkel, das Wasser schießt vielleicht schon durch die Lüftungsschlitze und durch die Ritzen rein, keine Ahnung. Und dann nehme ich diesen Hammer, hoffentlich, mach meinen Gurt ab oder schneide den Gurt durch, wenn ich es noch schaffe. Und dann nehme ich diesen Hammer und schlage die Windschutzscheibe am besten ein oder die Seitenscheibe. Und dann kommt das Wasser rein mit einer Wucht. Aber in dem gleichen Moment komme ich durch die Luftblase, die im Auto ist, hoffentlich raus aus dem Auto und versuche in der dunklen Weser irgendwie zu sehen, wo ist oben. Und schwimme nach oben. Und hoffentlich werde ich gerettet. Und ich habe diesen Nothammer genommen, weil er ist meine einzige Chance, aus dem Auto rauszukommen. Ich kann natürlich auch im Auto sitzen bleiben, den Nothammer, der liegt immer so rechts hier, und einfach liegen lassen und sagen, ach, weißt du was, ich warte einfach mal ab und das Auto sinkt auf den Grund von der Weser, macht Bumm, dann sitze ich dort, die Scheibe ist schon am Knicken, am Knacken, das Wasser kommt, irgendwann berstet die Scheibe, das Wasser schießt rein und ich kann warten, dass die Feuerwehr Bremen, die Rettungstaucher kommen und mich retten. Die Frage ist nur, ja, wahrscheinlich werden sie dich und mich, wenn es dich betrifft, sie werden uns nur noch als Leiche rausholen. So, das heißt, die einzige Chance, da rauszukommen, ist dieser Nothammer. Die einzige Chance, zu Gott kommen, sagt Jesus, bin ich, sagt Jesus. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er sagt, du kommst nur durch mich zu Gott zurück oder überhaupt zu Gott. So, was hält dich davon ab, zu Jesus zu kommen? Auf was wartest du noch in deinem Leben? Und es gibt bestimmt viele Gründe, aber ich möchte dir eins sagen, dass Jesus dich so wie du bist absolut liebt. Und wenn du der einzigste Mensch gewesen wärst, er würde auf diese Erde kommen vor über 2000 Jahren, er wäre am Kreuz gestorben, damit du gerettet werden kannst. Wir wollen uns heute Morgen 4 Unterpunkte anschauen. Wir wollen uns Bibelstellen im Neuen Testament anschauen, besonders im Johannesevangelium sind die, wo Jesus Christus Menschen begegnet, dir und mir letztendlich, ganz normale Menschen. Und wo sie etwas Wunderbares erleben. Sie erleben Rettung, sie erleben, wie Jesus wirklich ist. Sie erleben auf einmal, dass da jemand ist, der sie so annimmt, wie sie sind. Sie erleben Frieden, sie erleben Heilung sogar. Und sie erleben ihn auch als Versorger. Johannes 1, Vers 4, Johannes 1, Vers 12, Entschuldigung. Da ist nochmal die Bibelstelle, was ich vorhin gesagt habe. All denen aber, die ihn aufnahm, die Jesus aufnahm und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und Johannes 1, 14 geht es dann weiter. Ich möchte euch übrigens zu Hause ans Herz legen, mal Johannes Kapitel 1 nochmal in Ruhe zu Hause zu lesen, bis zum Ende, nicht nur bis Vers 18, sondern bis zum Ende und das nochmal wirklich auf dich wirken zu lassen und zu verstehen, was Gott dir da sagen möchte. Johannes 1, 14 und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, schreibt Johannes hier. Eine Herrlichkeit als eines Einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Weißt du, bevor Jesus die Wahrheit brachte, kam er zunächst mit voller Liebe und voller Gnade. Und er verkündete die Wahrheit, das Wort Gottes, in Wahrheit und in Liebe, ohne die Menschen zu verurteilen. Jesus hat damals die Menschen nicht verurteilt. Aber er weiß, wenn der Mensch stirbt, dann wird es ein Gericht geben, sagt die Bibel. Aber Jesus hat die Menschen damals, selbst die Pharisäer, selbst die Schriftgelehrten, selbst die auf ihn geschossen haben und ihn weghaben wollten, selbst denen ist er in Wahrheit, Liebe und Gnade begegnet. Auch wenn er sie manchmal hart zurechtgewiesen hat. So, Jesus ist praktisch die Wahrheit in Person. Er ist es, der uns in seiner vollen Gnade begegnet ist. Und dann heißt es hier im Vers 16, denn aus seiner Fülle, aus der Fülle von Jesus Christus haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Und dann, wenn du weiterliest, die Verse habe ich hier nicht, dann heißt es dort, dass es nicht darum geht, dass wir Gesetz oder Gesetze empfangen haben. Wir haben auch nicht Regeln oder Regeln empfangen, sondern wir haben seine Gnade empfangen im Neuen Testament. Wir haben ganz neu seine Gnade im Neuen Testament empfangen. Im Alten Testament war es so, das Gesetz wurde Mose gegeben. Das Gesetz, das sagen die nächsten Verse, die habe ich nicht aufgeschrieben hier. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die 10 Gebote zum Beispiel. Aber die Gnade kam in Jesus Christus, in einer Person. Weißt du, das eine wurde gegeben, das Gesetz, und das andere kam in einer Person zu uns Menschen auf diese Welt. Und zwar durch Jesus Christus. Und Gnade bedeutet, also das bedeutet für mich, Jesus ist mir begegnet eines Tages. Weißt du, ich bin Jesus nie nachgegangen. Hier sind Leute heute im Raum, die haben mich mal auf der Straße vor über 20 Jahren angesprochen, haben gesagt, hey, komm mal rein, wir haben so eine Teestube hier, setz dich mal hin, trink mal einen Tee und einen Kaffee und ein paar Kekse. Und dann haben sie mir erzählt, was Jesus getan hat. Und dann habe ich zum ersten Mal verstanden, irgendwie gibt es da einen Gott, der mich liebt, der mich sieht. Und ich war immer auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich dachte, arbeiten, schlafen, essen, das kann doch nicht alles sein. Und weißt du, Jesus ist mir zuerst begegnet, durch diese Menschen. Nicht ich habe ihn gesucht, sondern er ist mir in seiner Gnade begegnet. Und dafür können wir echt Danke sagen. Weißt du, wenn du Gott kennengelernt hast, wenn er sich dir offenbart hat, Jesus Christus, dann ist das überhaupt die absolute Gnade. Die Gnade, die ein Mensch erleben kann. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber die Gnade kam in Jesus Christus. Jesus brachte etwas völlig Neues auf diese Erde. Im Neuen Testament, von dem Moment an, an dem Jesus am Kreuz gestorben ist, dieses Erlösungswerk getan hat, können wir Menschen wieder zu Gott zurückkommen. Wir brauchen in keinen Tempel gehen, wir können ihn so, wie wir sind, suchen, anbeten. Und wie würden sich unsere Beziehungen verändern, wenn wir das wirklich leben würden? Und einige leben das ja schon. Aber ich glaube, dass Gott das noch viel mehr möchte. Dass wir das, was wir empfangen haben, erlebt haben, hinausbringen in die Welt. Ich glaube, dass Gott das auf jeden Fall möchte. Jesus, er ist die Fülle in Person. Warum? Warum ist er die Fülle oder hat er die Fülle? Ganz einfach, weil er Gott ist. Bei Gott gibt es keinen Mangel, oder? Bei Gott gibt es keinen Mangel. Er hat keinen Mangel in sich. Denn aus seiner Fülle haben wir empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Jesus war der erste und einzige Mensch und gleichzeitig 100% Gott, der in der ganzen Fülle Gottes hier auf dieser Erde lebte und wandelte. Und weißt du, Jesus hat in keinem Palast übernachtet, hätte er machen können. Er wurde nicht mal in einem Palast geboren, sondern in einem Stall. Alles, was er getan hat, die 3,5 Jahre seines öffentlichen Wirkens, das tat er freiwillig. Er war draußen auf der Straße. Er war bei den Menschen, die wir heute Obdachlose nennen würden. Er war bei den Menschen, die Sünder waren in der Gesellschaft. Er ist zu den Menschen gegangen, weil er die Menschen gesehen hat, weil er sie liebt. Er war freiwillig draußen. Er hat kein Zuhause gehabt. Er hat abends auf der Straße übernachtet. Und wenn er eingeladen worden ist, dann hat er vielleicht bei jemandem mit seinen Jüngern übernachtet. Und er selbst sagt, Lukas 9, die Füchse, 58, die Füchse haben Gruben, weißt du, und die Vögel haben Nester, wo sie wohnen, aber der Sohn des Menschen hat nicht mal einen Platz, wo er sein Haupt, seinen Kopf hinlegen kann. Ich will damit sagen, Jesus hat das freiwillig getan. Bei Jesus gibt es keinen Mangel und er kannte auch keinen Mangel. Bei ihm gibt es keine Leere, so wie bei uns Menschen. Er hat nie einen Mangel an Liebe erlebt. Alles, was er brauchte, hatte er zu 100% mehr. Und weil er das hat, bis heute, gibt er uns das. Und das Ding ist einfach, Jesus lief nicht auf der Erde herum, so wie ich das manchmal mache, oder Rosi, vielleicht auch du, und sagt, oh, jetzt bin ich aber traurig, jetzt muss ich eine Ermutigung haben. Und dann sagst du, bitte nimm mich doch mal in den Arm, meine liebe Frau. Oder, hey, du schreibst deinen Freund an und sagst, kannst du mir nicht mehr was Ermutigendes schenken? Ey, ich brauche Trost. Weißt du, das brauchte Jesus so nicht oder hat er nicht. Er ist nicht zu Petrus gegangen und gesagt, ach Petrus, mir geht's nicht so gut, nimm mich doch mal heute in den Arm. Nein, Jesus ist die Fülle, er ist Gott und er hat das nicht gemacht. Und es gibt eine Stelle, wo wir denken, naja, Jesus braucht doch Hilfe von Menschen. Und zwar kurz bevor er festgenommen wird, im Garten Gethsemane. Die Jünger sind müde, sind am Schlafen und Jesus sagt, betet, 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 damit ihr das, was gleich kommt, überstehen könnt. Aber das Problem ist, die Jünger sind müde, sie schlafen. Und dann kommt er wieder und sie sind wieder am Schlafen. Und er sagt, hey Leute, ihr müsst beten. Warum hat er das gemacht? Weil er genau wusste, wenn er gleich gefangen genommen wird, wenn er abgeführt wird, wenn er gefoltert wird danach, dass die Jünger ihn alle verlassen werden. Die Jünger waren nicht bereit. Sie waren nicht bereit, weil sie geschlafen haben und nicht gebetet haben. Okay, Jesus kam auf diese Welt, um zu dienen. Er kam nicht, um bedient zu werden. Er gab sein Leben für dich. Und in den Evangelien lesen wir das immer wieder, dass er gekommen ist, um sich zu schenken, um sich zu geben. Und jeder von uns braucht Jesus. Du brauchst Vergebung. Und ganz ehrlich, ich habe damals erkannt, ich saß in einem Gottesdienst in Bielefeld und ich habe verstanden, dass ich ohne Jesus nicht den Hauch einer Chance habe, vor Gott zu bestehen. Und das Ding ist einfach, dass er letztendlich diese Fülle ist und dass er letztendlich dein Leben neu machen möchte und das, was in dir so leer ist, diese Leere, diese Suche, die du in dir hast, wo du gar nicht weißt, wonach du eigentlich suchst, da möchte er hineinkommen. Okay, ich möchte zum nächsten Punkt. Im Johannesevangelium lesen wir ganz viel, so wie Jesus war, was er gesagt hat, wie er gelebt hat. Johannes ist da ganz nah an dem Herzen Jesu. Und der erste Unterpunkt heute ist, Jesus möchte uns retten oder Jesus möchte deine Rettung sein. Jesus ist deine Rettung. Und Jesus hat dabei oder ist dabei die absolute Fülle an Rettung. Und das erste Wunder, was Jesus getan hat, ja, das war nicht, dass er jemanden geheilt hat oder jemand ist von den Toten weg, das ist auch passiert. Das erste Wunder war eigentlich ganz unkonventionell, ganz unspektakulär, aber was Besonderes, weil Jesus war auf einer Hochzeit. Und Jesus war eingeladen auf eine Hochzeit, seine Mama war dabei und die anderen waren dabei. Und auf einmal ist es so, damals wie heute haben die lange gefeiert, mehrere Tage. Und auf einmal ist der Wein alle. Und Maria geht zu ihm und sagt, hey Jesus, hast du gesehen, der Wein ist alle. Und Jesus, weißt du, was er sagt im Johannes 2, Vers 4? Er sagt dann zu seiner Mutter, was hat das mit mir und dir zu tun? Fragte Jesus seine Mutter, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ja, ganz schön denkt man so, hm? Und seine Mutter sagt dann zu den Dienern von der Hochzeit, hey, das, was Jesus euch gleich sagt, das macht bitte, macht es. Und dann ist es so, in diesem Haus gab es 6 Wasserkrüge. Und diese Wasserkrüge waren damals riesig, passten 100 Liter rein. Einfach deshalb, weil die Leute sich reinigen mussten, vor dem Essen und so weiter, vor besonderen Riten. Und Jesus sagt, füllt diese 6 Krüge mit Wasser. Es waren also 6 steinerne Wasserkrüge. Mal 100 waren das 600 Liter Wasser. Und nur die Diener haben das Wasser reingefüllt und wussten, dass da Wasser drin ist. Und dann sagt Jesus, holt den Chefkoch her quasi, er soll davon probieren. Der Chefkoch kommt, er weiß gar nicht, was da drin ist. Er denkt natürlich, dass da Wasser drin ist, weil sie Wasser reingefüllt haben. In dem Moment, wo er es probiert, ist aus dem Wasser Wein geworden. Und er weiß gar nicht, dass da eigentlich Wasser drin war. Es ist Wein geworden, und zwar der beste Wein überhaupt. Und er geht zu dem Bräutigam, zu dem Gastgeber der Hochzeit und sagt, hey, normalerweise, zuerst gibt man den Leuten den guten Wein. Und wenn sie ein bisschen bedudelt sind und ein bisschen angetrunken sind, kriegen sie den schlechten Wein. Du aber hast den besten Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Dann heißt es im Vers 11, durch dieses Wunder in Kana in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Weißt du, ich glaube ganz fest, dass was in der Bibel steht, jedes Wort, jeder Punkt, jedes Komma hat seine Bedeutung, ist absolut wichtig. Und ich glaube auch, wenn die Juden das lesen, ja, sie lesen die Zahl 6 Wasserkrüge, wir Deutschen lesen die Zahl 6. Bei den Juden ist es aber so, dass jede Zahl eine Bedeutung hat. Und die Zahl 6 bedeutet zum Beispiel, oder das ist die Zahl des Menschen. Die Zahl 6, habe ich nachgeschaut, bedeutet auch die Zahl der menschlichen Arbeit und Mühsal sowie des von Gott abhängigen Sünders oder Menschen. Manche Ausleger behaupten an dieser Stelle, ich habe das mal nachgeschaut, dass wir Menschen wie diese Wasserkrüge sind. Jesus möchte uns füllen bis oben hin. Er möchte uns reinigen durch das Wasserbad des Wortes, durch das Wasser. Und er macht ja aus Wasser dann Wein. Und wir wissen ja am Abendmahl, dass wir uns dadurch, dass wir den Wein zu uns nehmen, erinnern wir uns daran, dass Jesus sein kostbares Blut vergossen hat. Das sagen einige. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber eins ist klar, Jesus möchte uns füllen. Er möchte uns reinigen, uns reinwaschen und neu machen durch sein Blut. Das heißt, er möchte deine Vergangenheit, möchte er komplett, ja, er wird dir komplett vergeben. Und deine Gegenwart und deine Zukunft, sie liegt in seiner Hand, wenn du ihn angenommen hast. Jesus ist die Fülle an Rettung. Mehr gibt es nicht. Egal, was du in deinem Leben getan hast, Jesus gibt dir immer eine zweite Chance. Und weißt du, wo deine Schuld auch vielleicht übermächtig groß ist, wo du sagst, weißt du was, ich habe was getan, das kann ich mir nicht vergeben und das können Menschen mir nicht vergeben und selbst Gott wird mir das nicht vergeben können. Ich möchte dir sagen, dass Gott dir alles vergeben kann, egal was du getan hast. Selbst dem größten Massenmörder vergibt Gott, wenn dieser Massenmörder zu Jesus kommt, zu Gott kommt und sagt, Herr, vergib mir. Manche meinen, dass diese 6 Wasserkrüge zu einem 7. Krug, zu einer 7. Person kommen. In dem Fall ist es natürlich Jesus. Und die Zahl 7, wie gesagt, ist in der Bibel die Zahl der Vollständigkeit, die Zahl der Ganzheit, die Fülle der Vollkommenheit. Der zweite Punkt ist hier, Jesus möchte unsere Quelle sein. Er ist die Quelle. Er ist es, der lebendiges Wasser schenkt. Im Neuen Testament, im Johannes 4, da trifft Jesus mittags eine Frau. Sie ist alleine am Brunnen Wasser schöpfen. Warum? Weil sie morgens nicht gehen kann, weil das ganze Dorf über sie lästert. Das ganze Dorf schimpft über diese Frau. Warum? Hören wir gleich. Jesus trifft diese Frau in der Mittagshitze am Brunnen, ganz alleine. Die Jünger sind in die Stadt gegangen, um einzukaufen. Und Jesus kommt mit der Frau ins Gespräch. Und Jesus sagt, er sagt zu ihr, wenn die Menschen dieses Wasser aus diesem Brunnen getrunken haben, werden sie danach wieder durstig sein. Und dann sagt er, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Stell dir das mal vor, da kommt einer und er sagt, hey, ich habe Wasser, wenn du von dem Wasser trinkst, wirst du nie wieder Durst haben. Du wirst doch sagen, hey, das kann doch nicht sein. Aber Jesus sagt das zu dieser Frau. Und ich glaube, dass die Frau schon überlegt, was sagt er da jetzt, was will der? Wir überspringen mal, Vers 15. Dann sagt Jesus zu der Frau, gehe und rufe deinen Mann. Und sagt, er soll herkommen. Und die Frau sagt, weißt du, Jesus, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, ja, das stimmt. Du sagst die Wahrheit. Jesus sagt dann dieser Frau, was nur er wissen kann und was nur sie weiß. Er sagt, du hattest 5 Ehemänner. Und mit dem 6., mit dem du jetzt zusammenlebst, der ist nicht mal dein Mann. Und deshalb ist es nämlich so, dass du immer alleine mittags zum Brunnen kommen kannst, weil das ganze Dorf dich ächtet. Für das ganze Dorf bist du wie eine Ausgestoßene. Du bist nicht verheiratet. Und Jesus sagt, ja, du sagst die Wahrheit. Weißt du, Jesus oder diese Frau trifft auf Jesus. Und Jesus sagt ihr das, was nur er wissen kann und was sie alleine nur weiß. Sie hatte 5 Ehemänner. 5-mal war sie verheiratet. 5-mal hat sie sich scheiden lassen. Und sie suchte Schutz, sie suchte Erfüllung. Vielleicht suchte sie sogar Erfüllung bei Männern, ich weiß es nicht. Und sie dachte vielleicht, die Männer oder der Mann, den ich habe, der kann mir das geben, was ich brauche. Aber sie merkte, in ihrem Herzen, in ihrer Seele war eine Leere. Sie merkte, sie suchte immer noch nach Erfüllung, immer noch nach Befriedigung. Sie suchte vielleicht Liebe in ihren Beziehungen, wir wissen das nicht. Aber sie hat erlebt, die Männer können ihren Durst nicht stillen. Und niemand und nichts kann die Leere in ihrer Seele füllen und stillen. Und so trifft sie auf Jesus. Und Jesus sagt ihr ganz knallhart, nein, er sagt ihr in Liebe, was Sache ist. Und die Frau merkt, hey, das ist ein Prophet und wahrscheinlich sogar mehr als ein Prophet. Weißt du, an diesem Brunnen, an dieser Quelle, trifft diese Frau quasi, wenn ich das so sagen darf, vorsichtig, ihren 7. Mann. Sie trifft einen ganz besonderen Mann. Sie trifft den Sohn Gottes, den Messias. Und dieser Jesus ist ganz anders. Sie kommt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Aber sie trifft dort die Quelle des Lebens an der Quelle. Sie kommt zum Brunnen und an dem Brunnen, ja, trifft sie den Brunnen des Lebens. Sie erwartete Wasser. Sie wollte eigentlich nur normales Wasser schöpfen. Aber in dem Moment werden ihr die Augen geöffnet. Und sie läuft zurück ins Dorf und sie sagt, hey, der Mann, der hat alles über mein Leben gesagt, der sagt die Wahrheit. Kann es sein, dass der Messias ist? Und ich glaube, dass diese Frau dann Frieden mit Gott geschlossen hat. Ich glaube auch, dass wenn sie Jesus in die Augen geschaut hat oder wenn sie Jesus in die Augen schaut, dass sie seine Liebe, seine Wahrheit, das, was er ist, einfach gesehen hat, vermute ich. Jesus wurde ihre Quelle. Wer oder was ist deine Quelle? Wo tankst du auf? Was ist das, was du, womit füllst du diese Leere, die du in deinem Herzen hast, wo du vielleicht schon dein ganzes Leben lang auf der Suche bist? Womit füllst du diese Leere? Vielleicht mit Beziehung, mit Geld, mit Macht, mit Ansehen, mit deiner Arbeit, mit deiner Freundin, mit deinem Freund, vielleicht mit teuren Geschenken, mit Konsum, mit Sex, mit Essen, ich weiß es nicht. Ich sage dir, es gibt eine Leere, die kann nur Jesus füllen. Beziehungsweise es gibt eine Leere in dem Herzen eines jeden Menschen, da muss Gott hineinkommen durch seinen Heiligen Geist. Der dritte Punkt, Unterpunkt ist, Jesus möchte oder er ist der Friede. Er ist der Friedefürst und er möchte dein Friede werden. Jesus möchte dein Friede sein. Jesus möchte dein Friede sein. Wir lesen Johannes 4, 50. Johannes 4, ab Vers 50. Da lesen wir von einem königlichen Beamten. Und dieser Mann ist auf der Suche nach Jesus. Warum? Sein Sohn liegt im Sterben. Und er hat gehört, Jesus ist derjenige, der Menschen heilt, Menschen befreit, Menschen rettet. Also macht sich dieser Beamte auf den Weg. Er trifft auf Jesus. Und er sagt zu ihm, bitte Jesus, komm nach Hause. Komm zu mir nach Hause. Mein Sohn liegt im Sterben. Bitte Jesus, komm zu mir nach Hause. Und was macht Jesus? Er sagt zu dem Mann, geh nach Hause. Er sagt, geh nach Hause, denn dein Sohn lebt. Hui, was hättest du gemacht? Was hättest du in dem Moment gemacht? Das, was Jesus gesagt hat, die Situation, die Erscheinung von Jesus, wie er es gesagt hat, vielleicht hat Jesus diesen Mann mit völliger Liebe angeschaut. Irgendetwas muss diesem Mann die Gewissheit gegeben haben. Das, was dieser Jesus sagt, ist die Wahrheit. Jesus hat gesagt, geh, denn dein Sohn lebt. Und dieser Mann, dieser Beamte geht dann im Glauben. Und weil er sagt sich, wahrscheinlich ist er innerlich am Zögern vielleicht. Und er sagt, aber Jesus hat gesagt, dass mein Sohn lebt. Und wenn Jesus das sagt, dann ist es die Wahrheit. Und er geht. Es heißt hier im Vers 50, der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte. Und er machte sich auf den Heimweg. Und auf dem Weg nach Hause, unterwegs, auf halber Strecke, weiß ich nicht, lesen wir hier nicht. Auf jeden Fall kommen ihm seine Mitarbeiter entgegen. Und sie rufen schon und sagen, dein Sohn lebt. Dein Sohn lebt und er ist wieder gesund geworden. Dein Kind lebt, sagt Luther. Und der Beamte sagt, wann? Seit wann geht es ihm denn besser? Und die Mitarbeiter, die Knechte, sie sagen, gestern Mittag um 1 Uhr. Gestern Mittag um 1 Uhr zur 7. Stunde, sagt die Elberfelder, verschwand das Fieber. Zur 7. Stunde. 1 Uhr Mittag war bei den Juden damals oder heute auch noch die 7. Stunde. Auf dem Weg nach Hause erlebt dieser Mann das Wunder. Und zur 7. Stunde kommt Gott und rührt diesen Jungen an, seinen Sohn an. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, Jesus möchte im übertragenen Sinne nicht nur dein 7. Krug sein oder dein 7. Mann, wenn ich das so vorsichtig ausdrücken darf. Nein, Jesus kommt auch zum richtigen Moment. Er kommt zur 7. Stunde. Das bedeutet, Gott kommt nie zu spät. Und wenn er mal zu spät kommt, aus deiner Sicht, ja, dann hat Gott einfach höhere Gedanken. Die Welt sagt, du musst die richtigen Leute kennen. Die Welt sagt, du musst die richtigen Connections, die richtige Verbindung haben. Die Welt sagt, du musst das richtige Vitamin B haben. Die Welt sagt, du musst auf das Sichtbare schauen. Die Welt sagt, du musst auf deine Versicherung schauen. Aber ich sage dir, schau auf Jesus, schau auf Gott. Und er kommt zum richtigen Moment. Gott kommt zur 7. Stunde. Gottes Wort zeigt uns, ich werde in deinem Leben spätestens immer genau rechtzeitig kommen. Und wenn du dein Leben mal anschaust und ich jetzt die Leute fragen würde hier, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, würdet ihr mir sagen, ja, Gott hat mich noch nie enttäuscht. Ich habe vielleicht Dinge erlebt, die ich bis heute nicht verstehe. Vielleicht hast du auch jemanden verloren und hast einen schmerzhaften Verlust erlebt. Aber wenn, dann ist es deshalb, weil Gott höhere Gedanken hat. Und er ist dann trotzdem in dieser Situation und hilft dir, da durchzugehen und hat Höheres vor. Gott hat höhere Gedanken. Er ist die komplette Rettung. Er ist die absolute Quelle und er ist dann absoluter Friede. Und er ist derjenige, mit dem wir unbedingt eine Beziehung haben sollten. Der vierte und letzte Punkt heute Morgen. Unterpunkt. Jesus ist dein Versorger. Jesus möchte unser Versorger sein. Wir lesen in der Bibel, das Volk Israel wurde über 40 Jahre lang versorgt. 2, noch was Millionen Menschen. 40 Jahre lang. Am Morgen bekommen sie das Manna, abends kommen Wachteln vom Himmel. Das heißt, Gott versorgt sein Volk in der Wüste. Und im Neuen Testament gibt es auch einige Stellen, wo wir sehen, dass Jesus Wunder tut, indem er ganz, ganz viele Menschen versorgt. Speisung der 5000 zum Beispiel. 5000 hungrige Männer, damals wurden die Männer nur gezählt, Frauen, Kinder waren wahrscheinlich auch dabei, sehen wir, auf jeden Fall war ein Kind dabei. Und was hätte Gott machen können, genauso wie im Alten Testament? Nein, er macht es diesmal anders. Er macht es anders. Wir lesen im Johannes 6, ab Vers 8. Also ihr müsst wissen, Jesus hat gepredigt, die Menschen sind hungrig und er will sie nicht hungrig nach Hause schicken. Und Jesus sagt, was sollen wir machen? Und da meldet sich im Johannes 6, ab Vers 8, ein anderer Jünger heißt es hier. Ein anderer Jünger, Andreas hieß er. Der Bruder von Simon und Petrus, er meldet sich zu Wort. Er sagt, Jesus, hier ist ein kleiner Junge. Dieser kleine Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Und Andreas sagt, aber was nützt das bei 5000 und mehr? Ja, Andreas sagt, hier ist ein kleiner Junge. Er hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Leute? Und Andreas sagte vielleicht, was soll's? Jetzt fangen wir an, hier vielleicht den ersten 5 bis 10 Leuten das Essen auszuteilen, aber dann ist vorbei. Aber ich sage dir, dieser kleine Junge, er hatte eine sehr kluge Mama. Ja, weil seine Mama hat ihn nicht ohne Proviant losgeschickt. Ich weiß nicht, ob er eine Tupperbox dabei hatte oder einen Leinbeutel oder einen Rucksack. Vielleicht hat er auch eine Tüte gehabt. Gab es natürlich damals noch nicht. Ich weiß nicht, aber dieser kleine Junge, er hatte 5 Brote und 2 Fische. Und was denkst du denn, wie groß waren denn diese 5 Brote und diese 2 Fische? Ja, die waren so groß wie für einen kleinen Jungen, also war es eigentlich wenig. Weil das musst du auch noch tragen können. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Bibel hier spricht von 5 Broten und 2 Fischen. Ich will jetzt nicht irgendwie Numerologie oder sowas betreiben hier, aber 5 und 2 macht genau 7. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Bibel das erwähnt. Die Zahl 7, haben wir eben schon gehört, ist die Zahl der Vollständigkeit, der Ganzheit. Die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Und Jesus ist die Fülle, Gott ist die Fülle. Und was wir ihm reichen, das gebraucht er, um mehr daraus zu machen, zu seiner Ehre. Es waren nicht 4 Brote und 2 Fische, es waren nicht 5 Brote und 3 Fische, sondern genau 5 Brote und 2. Jesus möchte uns zeigen, dass er zeigt den Menschen, dass er die Fülle ist, dass Gott die Fülle ist, weil er speist dann, er alle bekommen zu essen. Und ich habe so gedacht, wie oft schaue ich mich an oder vielleicht wie oft schaust du dich an und schaust in deine Hände und denkst, Herr, was habe ich schon? Ich fühle mich ganz mickrig. Ich fühle mich noch weniger als dieser Junge mit diesen 5 Broten und 2 Fischen. Und du sagst vielleicht, alle sind erfolgreich, andere sind schön, andere schaffen das, aber was bin ich? Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, dass Gott sagt, warte, warte. Schau doch mal, was mein Wort sagt. Und dass Gott heute Morgen zu dir sagt und auch zu mir, hey, was hast du denn? Was hast du denn von bekommen? Und du sagst vielleicht, ja, ich habe 5 Brote und 2 Fische. Aber ich sage dir, weißt du, was richtig cool ist an 5 Broten und 2 Fischen? Oder was Gott dir vielleicht gegeben hat? Weißt du, was richtig cool daran ist? Wenn du es nicht für dich behältst, sondern wenn du das in die Hände Jesu legst. Wenn du das, was du hast, Jesus gibst. Ja? Wenn du das in seine Hände legst, ist das der Ort, wo Vermehrung geschieht. Weil ich gebe nur meine menschliche Kraft. Johanna steht auf der Bühne und singt. Sie hat eine wunderbare Stimme. Sie hat Luft in den Lungen und sie kann super singen. Übrigens auch andere von euch. Aber Gott kommt dann doch und macht das lebendig durch seinen Heiligen Geist. Es ist ja nicht so, dass die Lieder dein Herz berühren, sondern es ist dadurch, dass der Heilige Geist das bestärkt, verstärkt. Das heißt, Johanna gibt das, was sie hat, aber Gott kommt und macht daraus viel mehr. Und so möchte ich dich heute Morgen zum Schluss, möchte ich dir sagen, leg das, was du hast, in die Hände Jesu und er macht mehr davon. Ich glaube, dass Gott uns an den Punkt bringen möchte, wo wir loslassen. Wo wir sagen, Gott, ich kann eigentlich nichts. So, wo Mose gesagt hat, Gott, ich kann nicht mal predigen, ich kann nicht mal sprechen. Und weißt du, was Gott macht? Er stellt ihm Aaron an die Seite, seinen Bruder. Und mit den beiden macht Gott was Gewaltiges. Und wo du vielleicht heute Morgen denkst, ich bin keine gute Mami, ich habe die Woche wieder versagt. Ich bin kein guter Papa, ich habe wieder versagt. Ich habe wieder das getan, ich habe das gemacht, ich habe vielleicht meine Frau betrogen. Vielleicht habe ich mit meinen Kollegen Stress, vielleicht habe ich die Arbeit, die Leistung, die ich bringen sollte, nicht geschafft. Vielleicht das letzte Studium oder die letzte Klausur, die letzte Prüfung habe ich so nicht gepackt. Vielleicht sagst du, ich habe schon wieder gesündigt, ich habe schon wieder Alkohol getrunken, ich habe mir schon wieder was im Internet angeschaut, was ich nicht kann und nicht machen soll, was nicht gut ist. Weißt du, dein Nicht-Genug, ja, wo wir versagen, ist genug für den, der die Fülle ist und sie hat. Dein Nicht-Genug ist für den, ja, der die Fülle ist. Dein Nicht-Genug ist genug für den, der die Fülle ist, und das ist Jesus. Das Ding ist einfach nur, dass du es in seine Hand legen musst, dass du ihm das geben musst, dass du ihm dein Leben geben musst und dass du aber auch sagen musst, Gott, du bist in der Lage, Zehntausende, Fünftausende und mehr zu speisen. Und ich glaube, dass es ein Wort für uns alle ist. Heute, so am Anfang, ja, was heißt am Anfang? Anfang Februar 2022. Hey, dass dein Nicht-Genug ist genug für den, der die Fülle ist. Nur das Ding ist, du musst es ihm geben. Und wenn du ihm das gibst, dann wird er das vermehren einfach. Gott wird es vermehren. Aber wenn du daran klammerst, wenn du festhältst, hey, dann wird da nichts passieren. Ich sag dir heute Morgen, lass los. Lass los, was dich abhält, Jesus nachzufolgen. Lass Sünde los. Lass Schuld los. Aber lass auch los, wo du sagst, Gott, wie soll das passieren? Wo du sagst, ich habe gar keinen Glauben dafür. Sag Gott, ich lege das in deine Hände. Sag Gott, ich schreibe jetzt diese Bewerbung, auch wenn ich schon 100 Absagen bekommen habe. Ich schreibe jetzt diese Bewerbung, ich schicke sie ab, ich lege das in deine Hände und du wirst es vermehren, du wirst meine Arbeitsstelle geben. Gott sagt, und das ist so ein, das hatte ich mir aufgeschrieben, vielleicht ist es prophetisch, ich weiß es nicht, prüf das einfach. Gott sagt, ich will es gebrauchen zu meiner Ehre. Was immer du mir gibst, ich vermehre es. Ich veredle es, ich mache was Besseres daraus, weil ich Gott bin. Gott sagt, mir ist alles möglich, ich mache aus nichts einfach alles. Sollte mir etwas unmöglich sein. So, deswegen ist es so wichtig, wenn wir diese Punkte, Jesus ist deine Rettung, wenn wir diese Punkte, es ist so wichtig, dass du diese Punkte verstehst, sie lebst und wenn du Jesus noch gar nicht kennst, dass du zu ihm kommst. Ich glaube, dass Gott das tun möchte. Und wenn du Gott schon kennst, ist das super. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, ist das super. Aber dann leg ihm das, was du hast, in die Hände. Und wenn du Jesus heute Morgen noch nicht kennst, dann möchte ich zum Schluss einfach jetzt ein Gebet sprechen. Wenn du möchtest, kannst du das laut mitbeten. Ich möchte einfach in diesem Gebet dir die Möglichkeit geben, zu Jesus zu kommen, dein Leben ihm anzuvertrauen. Und er wird dich annehmen, so wie du bist, und er wird dich retten und neu machen. Lass uns die Augen schließen. Wenn du möchtest, kannst du es laut mitbeten. Es heißt hier, ich habe mir aufgeschrieben, Herr Jesus Christus, ich habe lange versucht, dich aus meinem Leben herauszuhalten. Aber von heute an möchte ich dich als meinen persönlichen Retter annehmen. Jesus, ich weiß, dass ich viel falsch gemacht habe und mich selbst nicht retten kann. Aber ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du hast für meine Schuld bezahlt. Ich habe deine Vergebung nicht verdient. trotzdem bietest du sie mir heute Morgen als Geschenk, als Gnade an. Und ich möchte diese Gnade annehmen. Ich bin bereit, dir zu vertrauen und alles anzunehmen, was du für mein Leben vorbereitet hast. Jesus, werde du der Herr meines Lebens von heute an. Jesus, mach du alles neu. Vergib mir, reinige mich. In Jesu Namen. Amen. Amen.